Sie materialisierte sich aus dem Nebel, zu spät, um nicht mit dem rosafarbenen Fenster im dritten Stock zu kollidieren. Ihr rechter Flügel schlug gegen das Glas und hinterließ dort einen Abdruck in Form einer Feder, als sie hilflos auf das Sims darunter taumelte. Der kleine Vogel kämpfte mit Unsicherheit und grub die Krallen in den Stein. Das Spiegelbild eines überraschten Spatzen erschien im unteren Teil der Glasfläche. Zitternd ordnete sie ihre gesträubten Federn. Ihr gefiedertes Ich konnte sich nicht an den Flug erinnern, hatte keine Vorstellung davon, wieso sie gegen das Gebäude geknallt war oder wieso sie überhaupt Federn trug. Ein roter Seidenfaden hing von ihrem linken Bein und rief den Schatten einer Erinnerung hervor. Dieser Faden bedeutete etwas, so musste es sein. Doch egal, wie sehr sie sich auch bemühte, seinen Sinn zu verstehen, die Bedeutung fand in ihrem Vogelhirn keinen Halt, blieb so flüchtig wie Nebel. Sie beging den Fehler, die Klarheit ihrer Gedanken erzwingen zu wollen, indem sie an der Schnur pickte. Doch kaum sah sie den Fluss tief unter sich, setzte Schwindel ein. Panisch schlug sie mit den Flügeln. Von einem Aufwind in die Luft gehoben, stieg sie unsicher höher, bevor sie auf einem schmalen Balkon mit steinerner Balustrade landete. Das war nicht die Richtung, die sie hatte einschlagen wollen, aber zumindest gab es hier genug Platz, um herumzuhüpfen, ohne von einem schmalen Sims zu fallen. Und die Aussicht. Von so hoch oben konnte sie die gesamte Stadt sehen. Aber welche Stadt? Sie hüpfte ein wenig weiter, spähte durch die gotischen Spitzbögen der Steinbalustrade, bis sie den schlanken Umriss eines Metallturms in der Ferne erkannte. Er streckte sich aufrecht zum Himmel, ragte über den niedrigen Formen der modernen Gebäude und steinernen Brücken auf. Ein gereckter Finger, der in die Zukunft zeigte. Die Stadtsilhouette war zu vertraut, zu sehr mit einem Gefühl der Gefahr behaftet. Sie sollte nicht hier sein. Sie wusste nicht, warum, und doch wiesen ihre Instinkte sie an, wegzufliegen, zu fliehen. Sie breitete ihre Flügel aus, bereit, den Wind einzufangen und der Sicherheit entgegenzustreben, als weißer Rauch über die Terrasse waberte und ihre Nasenlöcher mit dem Geruch von verbrannten Zitronen füllte. Ihre Spatzenaugen tränten und ihre Kehle wurde eng. Sie schlug mit den Flügeln, nur getrieben von Gedanken an Flucht, doch der rote Seidenfaden schloss sich fester um ihr Bein und hielt sie am Boden fest. Sicherlich würde sie ersticken, ein armer Vogel, der sich verflogen hatte, weil die verschmutzte Luft der Stadt in diesem industriellen Zeitalter ihr den Atem raubte. Der Rauch wurde dichter, der Geruch von Räucherwerk stärker. Ihr wurde so schwindelig, dass sie zur Seite kippte, überzeugt, jeden Moment an Sauerstoffmangel zu sterben. Ihre Lider flatterten, kurz davor, sich für immer zu schließen, als eine Frau mit dunklen Augen aus dem Rauch trat und sich über sie beugte.
»Du stirbst nicht, Yvette«, sagte die Djinn, wobei sie ihre rot-goldene Kleidung zurechtrückte. »Steh auf!«
Die Djinn stupste Yvettes Schwanzfedern mit der Spitze einer abgetragenen Sandale an, blies einen heißen Atemzug über ihren winzigen Kopf und sprach ein fremdes Wort voller harter Konsonanten. Ein warmer Westwind wirbelte den Spatz in einer Säule aus Rauch nach oben, unruhig wie die heiße Abluft eines Kamins, und ein Energiestoß riss das Vögelchen von den Beinen. Die Federn vergingen in Hitze, der Schnabel bildete sich zurück, die zweigdünnen Knochen wuchsen und wurden menschengroß und schwer. Schließlich materialisierte Yvette sich erneut als schlanke junge Frau, immer noch gekleidet in das schwarz-rote Harlekin-Kostüm, das sie getragen hatte, als sie so eilig aus dem Keller und vor Le Flic geflohen waren. Sie rieb sich die schmerzenden Arme, während ihr Geist sich mit all den Erinnerungen füllte, die zu groß gewesen waren für ihr winziges Vogelhirn. Und dann sah sie ihn wieder, den schmalen Turm, der in der Ferne gen Himmel strebte. Yvette umklammerte mit beiden Händen die Balustrade.
»Nein, nein, nein, nicht hier«,
sagte sie, als ihr Blick über die Weite der Stadt glitt, in der gerade die ersten Lichter zum Leben erwachten.
»Sidra, du musst mich irgendwo anders hinbringen!«
Die Djinn, aufgeschreckt von ihrer Reaktion, beugte sich über das Geländer, und auch ihre Miene verzog sich entsetzt, als sie den Turm entdeckte, den Fluss und die geschäftige Straße unter ihnen, gefüllt mit Automobilen, Bicyclette
und Karren, die alle versuchten, sich einen Weg durch das Gedränge zu bahnen. Neben ihr musterte ein steinerner Gargoyle bedächtig die Aussicht.
»Wir sind in der Stadt der tausend Lichter?«
»Das habe ich nicht verfügt.«
Sie wandte sich an Yvette.
»Was hast du getan? Dafür werde ich dich zu Asche zerfallen lassen, das schwöre ich.«
»Ich? Ich habe gar nichts getan. Du hast mich in einen Vogel verwandelt, schon vergessen? Du hättest mich damit umbringen können, du verrückte Wüstenhexe!«
Sidra starrte sie böse an und Hass stieg in heißen Wellen von ihr auf.
»Ich hätte dich fesseln und für die Behörden zurücklassen sollen. Hätte zulassen sollen, dass die Klinge dir diesen nutzlosen Kopf von den Schultern trennt. Dort, wo er jetzt sitzt, hat er offenbar keinen Nutzen.«
Die Djinn schob ihre Ärmel nach oben, als bereite sie sich darauf vor, einen magischen Angriff zu starten. Yvette griff nach ihrer spitzen Haarnadel, die sie zur Selbstverteidigung immer in ihrem unordentlichen Dutt trug. Doch sie war nicht da. Yvette wich zurück, den Finger warnend erhoben.
»Denk nicht mal darüber nach, mich in irgendetwas anderes zu verwandeln!«
»Vermisst du etwas? Deine sterblichen Schmuckstücke könnten gegen mich sowieso nichts ausrichten. Wir sind nicht mehr im Gefängnis, Mädchen.«
Die Djinn wedelte mit der Hand und ein dünner Nebelfaden bildete sich in der Luft. Yvette zuckte zusammen, in der Erwartung, von der Armbewegung vom Balkon und in eine Schlangengrube geschleudert zu werden. Doch nichts geschah. Sie öffnete die Augen und entdeckte, dass Sidra die Hände schüttelte und ihre eigenen Finger anstarrte, als hätten ihre Gliedmaßen sie betrogen.
»Nun, das ist interessant«, sagte Yvette,
die Hände fest um die Balustrade geschlossen. Doch sie wagte nicht, sich zu entspannen. Noch nicht. Djinns waren hinterhältig, gefährlich. Und diese hier war eine verurteilte Mörderin. Yvette war mutiger gewesen, als sie und die Djinn noch in der Maison de Chêne eingekerkert waren, dem Gefängnis für Hexen. Dort waren sie Gleichgestellte gewesen, beide ihrer Magie beraubt, während sie auf ihr Schicksal warteten. Doch hier, auf dieser Terrasse, vor der Djinn, war Yvette hilfloser als je zuvor. Eine Stummelhexe mit nicht mehr in ihrem Repertoire als ein paar Jahrmarkttricks. Sidra hob ihre Robe, um zu kontrollieren, dass sie keine Schellen an den Knöcheln trug. Doch da war keine Kette, keine Beschränkung ihrer Magie.
»Was hast du getan?«
»Hör auf, mir Vorwürfe zu machen. Vielleicht bist du einfach zu alt, um noch richtige Magie zu wirken.«
Sorgenfalten bildeten sich auf Sidras Stirn, als sie den Blick zum Turm richtete.
»Ich hatte geschworen, niemals in diese stinkende Stadt zurückzukehren. Die Propheten mögen mich schützen. Ich sollte nicht hier sein.«
»Dann hättest du uns vielleicht nicht hierher zaubern sollen.«
Die Djinn fletschte knurrend die Zähne und enthüllte damit einen elfenbeinfarbenen Eckzahn, der mit Gold verziert war.
»Ich bin nicht diejenige, die uns hierher gebracht hat.«
»Wir sind nicht zufällig hier gelandet, oder?«
Sidra rückte ihr seidenes Halstuch zurecht und schüttelte klappernd die goldenen Armbänder an ihren Handgelenken, während sie darüber nachdachte.
»Nein, sind wir nicht«,
sagte sie und lehnte sich gegen die Balustrade, so dass ihr Profil vor dem des Gargoyle schwebte. Sie starrte über die Stadt hinweg und musterte mit ihren Augen, die wie schwarze Diamanten glitzerten, die Dächer unter sich. Yvette, immer noch auf der Hut vor plötzlichen Bewegungen, fragte sich, was die Djinn plante. Sidra konnte sie immer noch über das Geländer werfen, doch die ehrliche Verwirrung der Djinn vermittelte ihr für den Moment ein Gefühl der Sicherheit. Sidra schnalzte mit der Zunge, während sie laut nachdachte.
»Du hast etwas in dein Herz geschmuggelt«, sagte sie, als wäre ihr ein Gedanke gekommen, der es wert war, verfolgt zu werden. »Etwas, was du mehr ersehnst als alles andere, genau in dem Moment, in dem ich die Verwandlung eingeleitet habe. Der Wunsch muss sich mit der Magie verbunden haben. Das muss der Grund sein, warum wir hier sind.